Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Konrad Muschk. In Frankreich soll die Sterbehilfe erlaubt werden. Eine Mehrheit der Nationalversammlung stimmte für das neue Gesetz. Damit soll erlaubt werden, kranken Menschen, die das wünschen, beim Sterben zu helfen. Es gibt aber Bedingungen. Die sterbewillige Person muss an einer unheilbaren oder lebensbedrohlichen Krankheit leiden. Bisher ist die Sterbehilfe in Frankreich strikt verboten. Viele Sterbewillige reisen deshalb in die Schweiz zum Sterben. Nach einer jahrelangen, oft emotionalen Debatte ist das Ja der Nationalversammlung ein erster Schritt. Falls die zweite Kammer, der Senat, das Gesetz ablehnt, könnte Präsident Emmanuel Macron das Volk über die Sterbehilfe abstimmen lassen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisiert Israel für den Einsatz im Gazastreifen mit deutlichen Worten. Die Ausweitung der israelischen Militäroperationen, bei denen auch Kinder getötet werden, sei abscheulich. Der unverhältnismäßige Einsatz von Gewalt gegen Zivilisten sei unter humanitärem und internationalem Recht nicht zu rechtfertigen, sagte von der Leyen. Der neue deutsche Außenminister Johann Wadephul sagte, der israelische Militäreinsatz in Gaza sei nicht verhältnismäßig. Gestern hatte Bundeskanzler Friedrich Merz erstmals den israelischen Militäreinsatz kritisiert. Er verstehe das Ziel des Einsatzes nicht mehr. Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und der Elite-Universität Harvard geht in die nächste Runde. Die US-Regierung werde sämtliche Bundesbehörden anweisen, die verbleibenden Verträge mit Harvard zu kündigen, sagte ein hochrangiges Regierungsmitglied. Dabei geht es um rund 30 Verträge in Höhe von insgesamt rund 100 Millionen US-Dollar. Anders als andere Universitäten hat sich Harvard geweigert, Trumps Forderungen zu erfüllen. Dabei geht es um Zulassungen, Lehrpläne und Personalentscheidungen. Im April hatte die Regierung Harvard bereits mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Bundesgeldern entzogen. Letzte Woche wurde der Uni verboten, ausländische Studierende zu immatrikulieren. Harvard hat gegen beide Entscheidungen Klage eingereicht. Eine Meldung vom Sport. Der FC Zürich entlässt seinen Trainer Ricardo Moniz. Der Niederländer war etwas mehr als ein Jahr im Amt. Der FC Zürich spielte in der Abstiegsrunde und beendete die Saison auf dem 7. Rang. Wer den FC Zürich nächste Saison trainiert, ist noch nicht bekannt. Das Wetter. Morgen ist es zunächst freundlich, später kommt Regen auf. Im Norden gibt es 19, im Süden 24 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Jan Gröbler.
SRF Sport.
Mit dem Reto Held am Mikrofon und der Barrage GC gegen Aarau, der Kampf also um den letzten Platz in der Super League. David Lendi, der Match ist zu Lugano, weil der letzte Grund besetzt ist. Wie viele Fans haben es jetzt aus Zürich und aus Aarau auf das Lugano geschafft, an einem Dienstag oben?
Also von Aarau dürften am Schluss dann etwa 1200 Fans die Reise ins Tessin mitgemacht haben. Vor einer guten halben Stunde sind ein paar Gars vorgefahren. Und seitdem geben die Aarau-Fans hier im Cornaredo punktuell auch den Tonart. Die GC-Fans, die trudeln langsam erst richtig ein. Wenn ich da von meinem Platz auf die Haupttribüne runter schaue, dann sehe ich aber schon ein paar Fans in meinem blau-weißen Liebli. Der richtig harte Kern, der einmal hinter dem Goal steht, ist aber erst langsam am Kommen. Zürcher sind ja mehrheitlich mit dem Extrazug angereist. Man rechnet am Schluss mit etwa rund 2500 GC-Fans. Und so sind es dann am Schluss gleich gegen die 4000 Fans, die das Barrage-Heinspiel hier live im Stadion schauen. Das sind etwa genauso viel, wie wenn einmal Lugano da die Heim-Cornaredo schüttet. Noch eine knappe halbe Stunde müssen sich die Fans gedulden. Dann startet das zweitletzte Spiel von dieser Saison. Das Barrage-Heinspiel in Lugano zwischen GC und dem FC Aarau.
Am 8:30 geht's also zu Lugano im Tessin los. Dann melden wir uns auf SRF 3 wieder. Auf SRF 1 hört ihr in einer Stunde, wie es steht.
SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.
Herzlich willkommen zu unserer Literatursendung. Mein Name ist Annette König und bei mir sind meine beiden Kolleginnen aus der SRF Literaturredaktion, Franziska Hirsbrunner und Katja Schönherr. Hallo miteinander.
Hoi.
Hoi. In der nächsten halben Stunde werfen wir einen Blick über unsere Landesgrenzen raus zu unseren französischen Nachbarn. Zwei Literaturnobelpreisträger warten mit neuen Büchern auf. Das eine ist Dani Ernaux. Sie hat ein Buch geschrieben, das im Original heisst «Je ne suis pas sorti de la nuit». Auf Deutsch «Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus». Das andere Buch hat einen luftigeren Titel, «La danseuse», geschrieben hat Patrick Modiano. Zwei Bücher von zwei grossen Literaten, die sich beide intensiv vom ersten Buch an mit Erinnerungen auseinandergesetzt haben. Erinnern gegen das Vergessen beim Modiano, erinnern ums eigene Leben auf allgemeingültige Weise fassbar zu machen bei der Ernaux. Katja, schön her. Was an den Büchern von der Annie Ernaux schätzest du besonders?
Die klare Sprache, so ganz schnörkellos, alles verdichtet, nicht manieristisch irgendwas aufzubauschen, das ist nicht ihr Ding, sondern sie schreibt einfach, wie es ist.
Franziska Hirsbrunner, auch der Patrick Modiano, steht Annie Ernaux in nichts nahe. Er aber schreibt über das Erinnern ein bisschen anders, in einer anderen Sprache. Wie würdest du das in Wort fassen?
Also ich finde, er schreibt sanft und still und mit sehr wenigen Worten.
Also, wir haben laut und still Annie Ernaux im Gegensatz zum Patrick Modiano. Ich schlage vor, wir vertiefen das gerade mit dem Buch, das du mitbringst, Franziska. Eben Patrick Modiano, die Tänzerin. 2014 hat er den Literaturnobelpreis bekommen. Er gehört in Frankreich zu den arrivierten Schriftstellern, die so etwas wie einen Klassikerstatus hat. Bei uns ist er aber an einem breiten Publikum erst so richtig mit dem Nobelpreis bekannt worden. Warum eigentlich?
Also ich muss das ein bisschen relativieren. Ich habe wirklich das Gefühl, schon vor dem Nobelpreis war der Patrick Modiano jemand, der zumindest in den Feuilleton immer sehr besprochen worden ist. Also jedes neue Buch hat eine grosse Geschichte gegeben in der Zeit, in dieser wöchentlichen Kulturzeitung. Und gerade im Zusammenhang mit der Aufarbeitung auch bei uns in der Schweiz, mit Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, also so Mitte 90er Jahre, ist der Modiano irgendwie der Star gewesen, wenn es darum gegangen ist, auch so die Nazi-Vergangenheit von Frankreich jetzt nicht als Tageslicht zu holen, das hat er ja nur so hergetüpfelt, aber jedenfalls zu sagen, da gibt's etwas in der Erinnerung.
Das ist schon eigentlich noch spannend, weil er ist ja 1945 geboren, oder? Eigentlich ein Nachkriegskind, könnte man so sagen. Wieso hat ihn das so geprägt?
Also ich denke, einerseits gibt's einfach Biografien und in so einer Biografie hat man dann für sich selber ein Thema, wo einfach sehr wichtig ist für einen. Er ist sicher ein bisschen haltlos aufgewachsen. Allerdings also ist er aus einem wirklich guten, kulturellen Elternhaus gekommen. Sein Vater, der Albert Modiano, ist ein sephardischer Jude aus Thessaloniki und dort hat man dann gesagt Modiano, also die Modiano sind ursprünglich aus Italien gekommen. Und der hat in Paris im Versteck überlebt und hat vermutlich, man weiß es nicht so recht, müssen gewisse Konzessionen eingehen. Also er hat gearbeitet auf dem Schwarzmarkt, um sich ernähren und hat vielleicht auch ein Stück weit, aber wirklich, das muss man glaube mit 10 Anführungszeichen sagen, kollaboriert. Und ich glaube, das ist schon so ein Schmerz gewesen, oder? Der eigene Vater, der mit dem Tod bedroht war. Und ich meine, in Paris überleben während der Besatzung, das ist ja unglaublich, dass er das geschafft hat. Und gleich, man immer gleich das Gefühl hat, also so ganz stimmt etwas nicht.
Dann hat das eben der Patrick Modiano geprägt, dass er das immer wieder aufgegriffen hat. Jetzt hat er ein neues Buch geschrieben. Das hat den wunderbaren Titel «Die Tänzerin». Um was geht's da genau?
Also im Englisch ist es noch schöner, da heisst es Ballerina. Also Ballerina. Das fände ich wunderbar, weil es ist irgendwie auch so ein bisschen ein Tanz. Er beschreibt wirklich einen Tanz, in dem sich ein jetzt alter Mann erinnert an seine Zeit in den 1960er Jahren in Paris. Er hat gerade eine Stelle bekommen als Lektor. Es ist sehr eng am Modiano selber. Es ist nicht immer gleich beim Patrick Modiano. Also es ist seine Figur. Es gibt immer einen Mann, eine mysteriöse Frau, irgendetwas mit Mafia oder Kriminalität und so einer diffusen Vergangenheit. Das ist so sein Kochrezept. Und jedes Buch ist im Grunde genommen nach dem Kochrezept geschrieben. Aber, also, wirklich auch mal so, die Ich-Figur ganz nah an sich selber haben, das ist relativ selten. Also, es ist ein junger Mann, Chanson-Texter, und eben jetzt hat er gerade eine Stelle bekommen als Lektor, so ein bisschen eine wackelige. Und, der verliebt sich in eine Tänzerin, wo ein Kind hat, aber kein Mann. Also, wo alleinerziehende Mutter ist und wo, sich dadurch auszeichnet, dass sie extrem diszipliniert schafft, was der junge Mann gar nicht macht, oder? Das ist so ein Drifter. Aber er kümmert sich sehr, sehr liebevoll ums Kind von dieser Tänzerin. Und das ist eigentlich gar nicht mehr. Also, die Tänzerin hat auch so einen mysteriösen, diffusen Hintergrund. Man weiss nicht recht. Eigentlich wäre sie hochbegabt, aber vielleicht ist dann doch nichts aus ihr geworden. Es tauchen eben noch so die einen oder anderen leicht mafiösen Figuren auf. Man hat das Paris in den 60er Jahren, wo halt einfach wirklich noch gezeichnet ist vom Krieg, wo neben so diesen Champs-Élysées eben auch ganz arme, Quartier hat. Die beiden lernen dann eine Mäzenin kennen, also der junge Mann und die Tänzerin, und haben aber keine Ahnung, was sie eigentlich soll. Die hat einfach Geld und gibt irgendwelches Geld raus und hat eine Wohnung und nicht vermietet, sondern offeriert dann beide ab und zu ihre Schlafzimmer für ein Stell dich ein. Und so bewegt sich das irgendwie immer mit der Frage, ist das wirklich so gewesen? Was ist denn der gewesen? Warum tut's an dem und dem Punkt weh? Finde ich das raus? Also das ist eigentlich das, was von Patrick Modiano immer drauf aus ist.
Auf was basierst du, dass die Figur von dem Chansontext dann näher am Modiano ist?
Der Modiano hat selber Chansons textet, er hat selber als Lektor, Englischlektor in einem Verlag gearbeitet. Es ist nicht so, dass, sonst können wir jetzt nicht sagen, in den Beschreibungen von dem jungen Mann oder in seinem familiären Hintergrund würden das aufploppen. Das ist etwas, was er eher nicht so macht.
Was ist denn das für eine Figur von seiner Lebenseinstellung her?
Also es ist sicher kein Filou, also nicht jemand, der irgendwie über die Stränge schlägt oder andere beschießt. Aber, wie ich vorher schon gesagt habe, ein Drifter. Also jemand, der eigentlich keinen Boden unter den Füßen hat und eigentlich auch keine Ahnung hat, was er will im Leben.
Es ist aus der Erinnerung erzählt, habe ich es richtig verstanden?
Ja, immer. Bei Modiano ist es immer, es geht immer 50 Jahre zurück.
Und warum erinnert er sich denn jetzt an die?
Er begegnet in Paris von heute einem alten Mann, der zu einem Mann gehört hat, wo die Tänzerin so halbe bedrängt und halbe beschützt hat. Also so eine lusche Figur. Wobei der Typ immer sagt, nein, das bin ich nicht. Aber es ist so, das ist quasi der Anstoss. Also, es braucht damit bei Modiano nicht viel, damit, seine Geschichten so zurückrutschen in der Zeit. Also, es kann einmal einfach nur das Gerüste von einem Führzeug, wo angeklickt wird.
Und bodenständig im Gegenzug ist die Tänzerin, die man ja eigentlich nicht erwartet von einer Tänzerin, dass sie bodenständig ist.
Ja gut, also ich meine, sie ist eben eine Ballerina, eine klassische Tänzerin.
Sie braucht Disziplin.
Extrem Disziplin. Also das ist ja grässlich und die müssen sich so schinden auch. Und gut, also ihres Kind hat sie so quasi euren Liebhaber oder nicht so ganz Liebhaber abgegeben. Also das alter Ego von Patrick Modiano, das kümmert sich sehr rührend um den kleinen Bub. Und die spielen viel Puzzle miteinander. Das klingt jetzt so symbolisch. Aber der Modiano hat einmal gesagt, ja, das Buch, die Tänzerin, ist ein Puzzle, das eben nie fertig wird. Also, wenn du zusammen ein Puzzle machst oder allein ein Puzzle machst, also dann, ausser du hast ein Stückchen verloren, aber sonst geht's ja immer auf, oder? Und in einer Fiktion geht's eben nicht auf, ausser du trimmst es irgendwie auf Plot, aber das macht er eben nicht. Er nimmt wirklich so Puzzleteile und setzt zwei zusammen und denkt, nein, das ist nicht ganz genau das gleiche Blau vom Himmel, ich muss, glaube ich, gleich ein anderes suchen. Und das spielt sich ja auf etwas über 100 Seiten ab und ist durchaus unterhaltsam. Also es ist überhaupt nicht zäh, es zieht einem so rein in eine Welt. Auch in die Frage, was für eine Bedeutung hat eigentlich das Leben, das eigene Leben auch? Ist das sinnvoll gewesen, was man gemacht hat bis jetzt? Tun die Erinnerungen gut, die man hat, oder eher nicht so?
Also eben das Nebulöse, es zieht einem in einen Raum, der ein bisschen zeitlos ist, obwohl es in Paris in den 60er Jahren spielt. Und genau das macht den Reiz, man muss von seinem Schreiben aus. Wie ist denn das, das Paris von den 60er Jahren? Und eben die Tänzerin erfahrt man auch ein bisschen Setting, Opéra Garnier, sieht man Strassenzüge. Kommt einem das Paris auch an beim Lesen?
Ja, absolut. Aber eben, ich finde, es ist nicht ein glamouröses Paris, sondern eher so ein bisschen schäbiges. Also die Geschichte von Patrick Modiano bewegt sich auch viel in der Vorort und dort ist es ja dann noch schäbiger. Es ist ein Paris, das gezeichnet ist vom Krieg und wo sich noch nicht richtig erholt hat.
Du hast vorher gesagt, ein schmales Büchli. Gibt es eine Szene, die dir sofort in Erinnerung jetzt kommt, nachdem du das Buch gelesen hast?
Oh, das ist schwierig. Ich würde jetzt ziemlich lang müssen schwätzen, um so eine Szene etablieren und erzählen. Es lebt eben von diesen feinen Stimmungen. Aber ich würde gerne etwas vorlesen, wo es darum geht, wie der junge Mann die Tänzerin kennengelernt hat, beziehungsweise kurz bevor er sie kennengelernt hat, ist er auf Wohnungssuche gewesen. Und das geht dann so. Kurz bevor ich sie kennenlernte, wollte ich ein Zimmer mieten und ich erinnere mich, dass ich eine Makleragentur an der Place La Madeleine aufsuchte, deren Firmenschild mir ins Auge gefallen war. Es war abends um 7:30 und der Mann, der mir die Tür öffnete, sagte, es sei jetzt zu spät für Kundenbesuche. Und mir gefällt das, weil es gehen so wie Strahlen ab von diesem Zitat. Also einerseits, Place de la Madeleine, das sagt einem gerade etwas, aber auch, und das komische Firmenschild, aber der Mann, wo die Tür aufmacht und sagt, ist jetzt spät für Kundenbesuch. Das ist für mich
fast. Wie du kommst.
Genau. Das ist wirklich für mich fast ein bisschen wie Franz Kafka. Es hat so etwas irgendwo immer auch symbolisch, ohne dass der Patrick Modiano jetzt mit dem Hammer draufhaut.
Danke, Franziska. Das also zum Buch von Patrick Modiano, «Die Tänzerin», aus dem Französischen von der Elisabeth Edel. Das Buch hat 96 Seiten und es ist erschienen im Hansa Verlag. Kommen wir zum zweiten Buch aus Frankreich. Katja Schönherr, du hast das Buch «Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus» von der französischen Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux dabei. Sie hat die höchste Literaturauszeichnung vor 3 Jahren bekommen. Das hat ihrem Werk extrem Aufschwung gegeben. Seitdem werden ihre Bücher nahtlos ins Deutsche übersetzt. Wie auch jetzt das Buch, das im Original 1997 erschienen ist. Seit Jahrzehnten geht Annie Ernaux wichtige Ereignisse oder Phasen in ihrem Leben detailliert auf den Grund. Einmal war es einmal eine Abtreibung, ein anderes Mal die Affäre mit einem viel jüngeren Mann. Um was für ein einschneidendes Erlebnis geht es jetzt in «Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus»?
Ja, da geht es um die Demenzerkrankung ihrer Mutter, die sie da schildert. Und zwar hat in den letzten Monaten ihres Lebens hat die Mutter von Annie Ernaux in einem Pflegeheim verbracht. Und Annie Ernaux hat sie dort oft besucht und anschließend ihre Gedanken notiert. Ganz kurze, knappe Eindrücke über den Zustand der Mutter. Und die sind jetzt in diesem Buch zusammengefasst.
Es ist also wie ein Journal, ja. Tag für Tag, genau. Oder gibt es auch Abstände?
Also es sind ja Abstände, sie hat sie nicht jeden Tag besucht, war eher so ein Rhythmus von einmal die Woche und das liest sich, also es steht immer so, stehen immer die Daten drüber, wenn ich jetzt schaue. Und dann sind das, siehst du hier, so ganz kurze Einträge, wirklich die Gedanken, die sie hinterher hatte zur Stimmung der Mutter, was ihr aufgefallen ist. Und das Besondere ist einfach, dass es... Sie hat, schreibt sie auch in einem kleinen Vorwort, sie hat danach nichts bearbeitet. Also sie kam nach Hause, hat ihre Gedanken niedergeschrieben und dann kam in Frankreich das Buch auch erst 11 Jahre später raus. Die Mutter, es war 1986, als die Mutter in dem Heim war, also es ist wirklich eine Weile her. Und sie hat nichts bearbeitet an diesen Gedanken, die sie nach diesen Besuchen hatte. Und das macht das Ganze sehr... Ich finde roh. Also es ist ganz unzensiert. Man hätte ja, wenn man dann länger wieder drüber nachdenkt, wahrscheinlich auch den Wunsch, die eine oder andere Szene vielleicht zu beschönigen oder so, um auch die Mutter wieder zu schonen oder zu schützen, um die eigene Erinnerung auch wieder zu verschönern. Aber das damit, dass sie sagt, sie hat nichts bearbeitet, sondern das so rausgegeben, wie sie es damals niedergeschrieben hat, das verbietet das ja sozusagen.
Das ist eigentlich völlig untypisch für Dani Arnaud.
Genau, ist auf jeden Fall so, weil sie normalerweise fiktionalisiert sie ja dann doch. Sie gilt ja als eine der Mütter der Autofiktion. Sie hat das sehr immer das Bestreben gehabt, dass sie ihre eigenen Erlebnisse nochmal verdichtet, indem sie sie auch wiederum verfremdet. Das ist in dem Fall jetzt nicht passiert. Also sie hat jetzt auch gar nicht den Anspruch gehabt, das Ganze auf eine größere, allgemeingültigere soziologische Ebene zu heben, sondern ihr Anspruch war, ungefiltert das, was sie damals empfunden hat, diesmal rauszulassen. Und letztlich wird es dann doch wieder was Soziologisches, weil ich glaube, die Erfahrung, die sie da gemacht hat mit ihrer Mutter, können sehr viele teilen.
Ist es denn in was für einem Zeitrahmen? Also stirbt Mutter am Ende?
Ja, die Mutter war 3 Jahre in diesem Pflegeheim und genau diese 3 Jahre schildert sie auch mit diesen Besuchen. Und es endet im Grunde mit dem Tod der Mutter. Es gibt noch ein paar Einträge von der Beerdigung und von danach. Aber im Grunde ist der Zeitraum, in dem sich das abspielt, der Zeitraum, den die Mutter im Pflegeheim verbracht hat.
Du, Katja, und was hat denn Anni Arnaud für ein Verhältnis gehabt zu ihrer Mutter? Gern gehabt oder nicht gern gehabt?
Das ist halt auch das Spannende, oder? Also sehr ambivalent. Und diese Ambivalenz kommt eben auch raus. Sie hatten es nicht immer leicht miteinander, aber trotzdem liebt sie ihre Mutter. Aber sie erinnert sich dann schon auch an die schwierigen Momente, auch an die einen oder anderen Schläge, die es verbal oder auch tatsächlich gab. Und diese Ambivalenz kommt dann eben auch immer wieder raus, dass sie ja dann auch manche Sachen nicht so leicht wegstecken, weil die Beziehung nicht ungetrübt war. Und zum Thema Beziehung kommt ja auch noch, dass sie sich dann fragt, was hat sie denn jetzt für eine Beziehung? Weil mit Fortschreiten dieser Demenzerkrankung, also die Mutter hat Alzheimer, sagt sie sich auch immer wieder, das ist ja gar nicht mehr der Mensch, den sie kannte. Es ist ja gar nicht mehr ihre Mutter. Es ist noch dieser Körper und manchmal blitzt was auf. Aber wer ist das denn jetzt eigentlich?
Hat denn die Mutter sich ihrem Verhalten auch verändert, ihre Demenz?
Ja, in dem Sinne, dass sich auch die Rollen umgekehrt haben. Ne? Da denkt Anni Arnaud auch viel drüber nach, dass im Grunde hat die Mutter sich um sie gekümmert und jetzt macht sie Tätigkeiten, die man eigentlich einer Mutter-Kind-Beziehung zuschreiben muss, dass sie eben zum Beispiel ihre Mutter füttert. Wickeln, hat sie gesagt, schafft sie nicht, das kriegt sie nicht über sich. Aber sie sieht ihre Mutter als Kind und weiß aber, dieses Kind wird nicht groß werden.
Ich habe nur gefragt, ob wie etwas passiert ist in der Persönlichkeitsentwicklung. Weil ich selber hatte eine Großmutter, die so sehr forsch war. Und dann ist die Demenz gekommen und dann hat sie einfach überall Küsschen verteilt. Und darum habe ich ja gedacht, vielleicht ist auch mit der Mutter von Anni Arnaud etwas passiert in dem Prozess von der Demenzerkrankung.
Ja, was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist einfach, wie sie doch auch um Freiheit kämpft, aber es, also oft wurde sie dann auch festgeschnallt im Sessel. Also sie kam dann ihre Mutter besuchen und die fand sie dann festgeschnallt vor. Also es wurde ihr auch so ein bisschen die Freiheit genommen. Und es ist aber auch ausdrücklich, das schreibt sie auch im Vorwort, sie will damit nicht jetzt die Pflegerinnen anklagen oder das war auch nicht ihr Interesse, jetzt auf die Missstände in Pflegeheimen aufmerksam zu machen, weil sie hat den Eindruck gehabt, die haben alles gegeben, aber gleichzeitig ist so ein Pflegeheim kein schöner Ort und es dringen aus den anderen Räumen Schreie und es riecht nach Fäkalien und oder Desinfektionsmittel, aber es ist man sieht ja diesen Verfall in jedem Zimmer, in das man reinguckt.
Und wie ist es dann für Dani Ernaux selber? Also ich meine, wenn man demente Eltern hat, kann man davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gross ist, dass einem das auch tüpft. Und man kann auch davon ausgehen, dass in diesem Bereich von der Pflege und Unterbringung von dementen Menschen sich auch in den nächsten 20, 30 Jahren nicht viel wird ändern. Ich habe das Gefühl, das ist einfach ein Bereich, auch wenn die Leute, die dort arbeiten, sehr engagiert können sein, wo einfach vernachlässigt ist, weil man es gar nicht sehen will. Eben, weil du hast vorher gesagt, eben, das Kind wird nicht gross, oder? Nach einer Operation kannst du dich erholen, aber Demenz wird immer schlimmer.
Also sie bringt, wenn ich mich jetzt so erinnere, ihren eigenen Gedanke werde ich es auch bekommen, weiß ich jetzt gar nicht, ob der drin ist. Was für sie gefühlsmäßig so eine große Rolle spielt, ist natürlich das schlechte Gewissen. Also sie hatte ihre Mutter auch lange noch daheim, hat aber dann gemerkt, sie schafft es nicht. Sie muss das auslagern und dann ist natürlich jedes Mal, wenn sie geht, hat sie ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Und dann gibt es auch eine Szene, die mir sehr in Erinnerung ist, wo die Mutter ruft Anni. Und sie ruft diesen Namen das erste Mal seit über einem Jahr. Die ganze Zeit vorher hatte sie ihre Tochter nicht mehr erkannt. Und plötzlich, nach einem Jahr, blitzt es wieder auf, die Erinnerung an die Tochter. Und dann ruft sie Anni, nimm mich mit. Und ich meine, das muss man dann erst mal schaffen, dann wieder zu gehen.
Das ist ein extrem berührender Moment. Aber ich verstehe jetzt, was das Besondere an diesem Buch ist, eben das völlig ehrliche, direkte über den Prozess eins zu eins zu schreiben. Weil ich habe mir noch überlegt, es gibt ja viele Bücher über Demenz. Also der Max Frisch mit «Der Mensch erscheint im Holozän», wo einer Post-it-Zettel irgendwo im Tessin überall anklebt, um ja nicht zu vergessen. Oder «Der alte König im Exil» von Arno Geiger. Mhm. Oder, aber das sind eigentlich fiktionalisierte Geschichten. Und das ist eben das Ruhe.
Das ist das Ruhe. Und da wird wirklich nicht verklärt. Und man muss auch nochmal sagen, inzwischen sind wirklich viele Bücher zum Thema erschienen, aber das hier ist das Original 1997 erschienen in Frankreich. Das war da schon radikal, diese Ehrlichkeit und dieses Nichtsbeschönigende, also diese harte Wahrheitsbeschreibung. Das macht es auch nochmal besonders, es ist nicht fiktionalisiert und dieses frühe Aufgreifen, dieses Thema auf eine ja literarische Weise. Ich weiß gar nicht, ob es literarisch ist, weil es ist ja einfach so roh, wie es ist. Ja, weil sie hat es ja gar nicht unter dem Gesichtspunkt geschrieben, dass sie das jetzt veröffentlichen will. Das war nie ihr Gedanke. Sie hat ja auch in Frankreich noch mal 11 Jahre gewartet, bis es da publiziert wurde.
Aber geil, also da finde ich einfach, ich meine, wenn über Schriftstellerin ist oder Schriftsteller, dann kann man es einfach. Das ist immer nicht Gige gespielt und dann, also wenn er irgendetwas ja. soll spielen, was er noch nie gespielt hat, hört man das Gleiche, gleich an anders als wenn ein Laie Giga spielt. Also ich glaube, die Sprache ist das Werkzeug. Und also egal, ob es Dani Ernaux wirklich selber ein Tagebuch schreibt oder Notizen macht, wie eben über ihre Mutter, oder ob sie ein fiktionales Werk schreibt, das ist...
Es ist die Sprache und es ist der Blick für Szenen. Wirklich zu erkennen, was sind die Momente, die bei anderen wieder was auslösen.
Hast du so einen Moment, den du vorlesen kannst?
Ich habe ihn, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr ihn hören wollt. Wir versuchen es mal. Sie ist zu Besuch bei ihrer Mutter und dann schreibt Anni Ernaux, ich zog die Schublade ihres Nachtschranks auf, um nachzusehen, ob sie noch genug Plätzchen hatte. Ich glaubte, ein Gebäckstück zu sehen. Ich griff danach. Es war ein Stück Kot. Ich schloss die Schublade schnell wieder in grausamer Verwirrung. Was mir auch gefallen hat, ist, wie genau sie auch den Körper ihrer Mutter beschreibt. Und das macht sie auch ganz schonungslos. Da wäre eine Stelle, ihre deformierten Hände. Der Zeigefinger, der seitlich vom Gelenk absteht, sieht aus wie eine Vogelkralle. Sie verschränkt die Finger, reibt sie. Ich kann den Blick nicht von ihren Händen abwenden.
Ja, so Bilder kennen wir vielleicht alle.
Ja, die Hände sind schon immer was Spezielles. Ja.
Also, eine heftige Lektüre, aber unbedingt lesenswert. Anni Ernaux, ich komme nicht aus der Dunkelheit raus, aus dem Französischen übersetzt von der Sonja Fink. Das Buch hat 106 Seiten, erschienen ist es im Surkamp Verlag. Alle Angaben zu den beiden Büchern finden Sie auch auf srf.ch/audio/buchzeichen. Über das Auffahrtswochenende findet übrigens wie jedes Jahr auch die Solothurner Literaturtag statt. Die Werkschau von der Schweizer Literatur mit nationalen und auch internationalen illustren Gästen. Nebst einem reichhaltigen Programm mit Lesungen und Podiumsdiskussionen sind auch mehr live vor Ort, unter anderem mit der Sendung Buchzeichen oder einem Literaturpodcast 2 mit Buch. Wir würden uns freuen, Sie unter unseren Gästen zu wissen. Katja und Franziska, ihr beide sind auch in Solothurn. Auf was für Begegnungen freut ihr euch besonders?
Ich freue mich auf die Begegnung mit 3 Debütantinnen. Das sind Marian Bühler, Nora Osagyobare und Sagal Maechomafai. Und zwar werde ich ein Gespräch mit ihnen führen auf SRF 2 Kultur am Sonntag ab 11 Uhr. Und da geht's eben um ihre Debüts, darum, wie das so ist, das erste Buch zu schreiben und das erste Mal in Solothurn selber zu lesen und nicht nur Gast zu sein.
Franziska?
Ich freue mich sehr auf eine Begegnung mit Regina Dürig. Ich habe sie schon mal interviewt vor ein paar Jahren, aber ich bin ihr noch nie von Angesicht zu Angesicht gegenüber gesessen. Und das werde ich machen können am Freitagmorgen, am 9. Uhr in der Sendung «Kontext Kulturtag». Und wir reden dort über Regina Dürig, ihres neuen Buch «Frauen und Steine». Und das ist wirklich urspannend und zum Teil urlustig.
Also viele literarische Inspirationen über das kommende Auffahrtswochenende in Solothurn und auch im Netz auf srf.ch unter «Kultur» zum Nachhören. Das war es vom Buchzeichen. Danke, Franziska Hirsbrunner und Katja Schönherr für das reichhaltige Gespräch. Mein Name ist Anne König.
SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.
There once was a time I should have. But I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love the most of all.
Just soon to be all man, he knows what is best. from me. That's matrimony. Marriage. Joining together two people, for better or for worse, till death them do.
my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. For you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
What can make me When the road has been rough and cold, you warm me up with your heart of gold. I feel your skin, you feel mine. When we're together, life is so divine. It all happens when we're safe at home, when we hide away from it all, and all the troubles seem so small. Think about you, think about me, wherever I may be. Think about you, think about me, and you can make me the happiest man you'll ever see. And take me home, where I wanna be. Life and home seems like a dream, the definition of a love supreme. And when I look into your eyes, I know I never want to say goodbye. On a warm night in September, when I walked into your door, now I feel like crying, I could never ask for more. Safe at home, when we hide away from it all, and all the trouble seems so small. Think about you, think about me, wherever I may be. Think about you, think about me, you can make me the happiest man you'll ever see. And take me to be.
Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Something made us laugh, something made us cry, one that made you by. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine.
Schön, wenn es Nachrichtenzeichen jetzt käme, kommt aber nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, nach den 9 haben wir 3 Stunden lang alles rund um die Börse. Freuen Sie sich, wir heben ab.
Die Nachrichten von SRF um 21 Uhr mit Konrad Muschk. Im Walliser Lötschental, oberhalb des Dorfes Platten, hat sich am Abend ein großer Gletscherabbruch ereignet. Laut dem kantonalen Führungsstab ist es der größte Abbruch seit der Evakuierung von Platten vor einer Woche. Mehrere tausend Kubikmeter Eis, Fels, Sand und Wasser wälzten sich in Richtung Talboden. Zahlreiche Bäume wurden mitgerissen. Die Schuttmassen kamen rund 400 Meter oberhalb des Flusses Lonza zum Stillstand. Es ist nur ein Teil des losen Materials ins Tal gestürzt. Die Gefahr für das evakuierte Dorf Platten ist laut dem Führungsstab deshalb noch nicht gebannt. In Frankreich soll die Sterbehilfe erlaubt werden. Eine Mehrheit der Nationalversammlung stimmte für das neue Gesetz. Damit soll erlaubt werden, kranken Menschen, die das wünschen, beim Sterben zu helfen. Es gibt aber Bedingungen. Die sterbewillige Person muss an einer unheilbaren oder lebensbedrohlichen Krankheit leiden. Bisher ist die Sterbehilfe in Frankreich strikt verboten. Viele Sterbewillige reisen deshalb in die Schweiz zum Sterben. Nach einer jahrelangen, oft emotionalen Debatte ist das Ja der Nationalversammlung ein erster Schritt. Falls die zweite Kammer, der Senat, das Gesetz ablehnt, könnte Präsident Emmanuel Macron das Volk über die Sterbehilfe abstimmen lassen. Gestern Abend ist in der nordenglischen Metropole Liverpool ein Auto in einen Marsch von Fans des FC Liverpool gerast. Dabei wurden insgesamt 65 Menschen verletzt. 11 von ihnen werden derzeit noch in Spitälern behandelt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Alle seien außer Lebensgefahr. Auch zum mutmaßlichen Fahrer des Autos gab es neue Informationen. Der 53-jährige weiße Mann aus der Umgebung von Liverpool sei wegen versuchten Mordes festgenommen worden, sagte Kriminalhauptkommissarin Karen Jondrell.
We have arrested a 53-year-old man from West Derby.